Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion. Mit Professor Heinz Bater.
Die Sendereihe Die Griechen und das Recht wird mit 3 weiteren Folgen fortgesetzt. Heinz Barter, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein mehrbändiges Werk. Susanne Barter hat sich mit ihrem Vater über diese Arbeit unterhalten. Im Zentrum steht heute die Beziehung zwischen Theater, Literatur und dem Recht der Griechen.
Wir haben uns in den letzten Folgen unter anderem über Recht und Religion, über das Entstehen der Rechtswissenschaft, über das Entstehen staatlicher Strukturen, über Antiphon, den ersten Rechtswissenschaftler Europas, und den Wert historischer Erfahrungen für heute unterhalten. 3 weitere Folgen stehen bevor, mit unterschiedlichen Themenstellungen. Einerseits wird es darum gehen, welche Rolle Theater und Literatur für das Recht der Griechen hatten. Wir unterhalten uns über modernes und griechisches Rechtsdenken und über das griechische Denken und künftiges Europa. In dieser ersten Folge geht es um Theater und Literatur und das Recht der Griechen und die Wechselwirkungen. Du arbeitest ja derzeit am 3. Band von Graeca non leguntur. Was enthält dieser Band?
Der 3. Band befasst sich mit 2 Dichtern. Einerseits Aeschylus, auf der anderen Seite Euripides. Aeschylus steht ja für den Beginn des griechischen Theaters. Es gab zwar vorher seit der Mitte des 6. Jahrhunderts bereits einiges, aber mit Aeschylus, also schon vor den Perserkriegen, beginnt das Theater seine große Entwicklung. Das Theater hat sich ja aus dem Dionysos-Kult entwickelt und Aeschylus hat diese bescheideneren Anfänge weiterentwickelt, indem er einen 2. Schauspieler eingeführt hat, indem er die Skene, also das Bühnenbild gemacht hat, einen eigenen Raum für die Schauspieler und den Chor entwickelt hat. Aeschylus war ein Multitalent, hat selber gespielt, war sehr musisch, hat auch Musik gemacht, hat Tanzszenen und auch Musik eingebaut, hat choreografiert und hat Regie geführt. Also er war ein umfassendes Talent, wie es heute eher selten ist. Die Leute sind ja auch sehr abgegrenzt, was man auch in der modernen Oper und im Theater oft als negativ vermerkt, dass die Regisseure wenig Interesse oder Ahnung von der Musik haben und nur ihre Sichtweise in den Vordergrund stellen. Das war ein Gesamtpaket und dazu vielleicht am Beginn noch etwas anderes, was vielleicht auch heute mitunter ganz interessant wäre. Das griechische Theater war politisch, aber nicht parteipolitisch. Es wurde bei der Auswahl der Stücke, die sehr streng war, genauestens darauf geachtet, dass hier jetzt keine simplen parteipolitischen Empfehlungen erfolgen, aber man war durchaus interessiert daran, die allgemeine politische Situation auch vom Theater bearbeitet zu sehen. Und das war natürlich also für den Beginn bei Aeschylus etwas Besonderes. Denn, nur kurz erwähnt, einerseits galt es, die Perserkriege aufzuarbeiten. Und das war ja ein existenzielles historisches Ereignis, beginnend mit Marathon 490 und dann 480, 479 Salamis und weitere kriegerische Auseinandersetzungen.
Am Beispiel der Griechen lassen sich Kulturentstehung und Kulturentwicklung auch als ein Zusammenspiel der kreativen Kräfte in einer Gesellschaft sehr genau studieren. Du hast das Theater angesprochen, das in diesem Band eine maßgebliche Rolle spielt. Was verbindet nun das griechische Theater mit dem Recht?
Die Verbindung ist eine sehr intensive. Beispielsweise in einem der berühmtesten Stücke des Aeschylus, der Orestie, die ja 3 Teile hat, handelt der 3. Teil ausschließlich von einem Prozess. Es geht gewissermaßen darum, zu beurteilen, ob Orest, der ja aus der Racheverpflichtung gegenüber seiner Mutter Klytämnestra diese töten musste, ob der freigesprochen werden soll oder nicht, wie man mehr oder weniger zu den alten Racheregeln steht. Und das Stück führt als Geschenk der Athene, der Göttin Athene, der Stadtgöttin Athens, ein modernes Konzept der Gerichtsbarkeit vor. Das ganze Stück ist rein juristisch konzipiert, mit äußerst interessanten juristischen Passagen. Darin werden wichtige Verfahrensgrundsätze einfach ganz selbstverständlich verwendet. Man darf natürlich nicht meinen, dass Aeschylus das etwa erfunden hat oder auch etwa Sophokles, was er in der Antigone thematisiert, aber er verwendet geltendes Recht, geltendes Verfahrensrecht für seine Stücke. Und solche Grundsätze waren beispielsweise auf der einen Seite, das sind jetzt zum Teil lateinische Prinzipien, ich erkläre das aber gleich auf Deutsch, audiatur et altera pars, das heißt, das ist der Grundsatz des rechtlichen Gehörs. In einem Gerichtsverfahren darf es nie dazu kommen, dass nur ein Teil gehört wird. Es muss immer, insbesondere im Strafprozess dem Beschuldigten, im Zivilprozess dem Beklagten oder der Beklagten die Möglichkeit eingeräumt werden, ebenso sich mit der Klage auseinanderzusetzen und der Anschuldigung, wie der Kläger die Chance bekommen soll, seine Klage vorzutragen. Ein ganz wichtiger Grundsatz bis heute.
Grundlegende Rechtsprinzipien also im Drama der Griechen. Gibt es da weitere, die bis heute wichtig sind oder gültig sind?
Ja, natürlich eine ganze Reihe. Ich bringe nur Beispiele dafür. Einer der wichtigsten ist der Grundsatz des in dubio pro reo im Strafprozess. Wenn die Beweisführung der Anklage keine absolut gesicherte Position einnehmen kann, also beweisen kann, dass wirklich das gemacht wurde, dann ist der Beschuldigte oder die Beschuldigte freizusprechen. Das ist ein Grundsatz, der ebenfalls von Aeschylus bereits in die Eumeniden, diesen dritten Teil der Orestie, eingeführt wurde. Daneben gibt es weitere. Aeschylus bringt zum Beispiel in wunderschöner Formulierung den Präventionsgedanken, der ja im Strafrecht und im Schadenersatzrecht von großer Bedeutung ist. Und er lässt die Athene darauf hinweisen, dass immer darauf zu achten ist rechtlich, dass auch eine angemessene Sanktion, die Rechtsverletzung, dass die darauf folgt, weil sonst sich die Leute darüber hinwegsetzen. Und er lässt die Athene sagen, denn welcher Mensch, der nichts mehr fürchtet, bleibt gerecht. Das ist eine wunderschöne Sanktionsanordnung, die einfach realistisch sieht, dass die Menschen eben nicht nur nach dem Besseren streben, sondern, wie wir wissen, natürlich auch gegen das Gesetz verstoßen. Und sie sollen wissen, wenn sie das tun, haben sie Nachteile von Seiten des Gesetzes zu befürchten, weil er das Recht und das Gesetz dazu dient, auch die Allgemeinheit, den Staat oder einzelne Interessen anderer zu schützen.
diese engen Zusammenhänge zwischen Theater, Literatur und Recht, ist das eine Besonderheit der Griechen oder gibt es das später auch noch irgendwo?
Das ist eine Besonderheit der Griechen. Es gibt natürlich vereinzelt, also im modernen Theater, ich denke, da fällt mir spontan etwa Dürrenmatt ein, der sich also auch mit rechtlichen Fragen auseinandergesetzt hat. Aber so intensiv war nirgendwo das Recht zentraler Bestandteil des Theaters. Die Griechen haben damit mitgelebt und sie erkannten ihr Recht wieder und das hatte auch eine gewisse didaktische Funktion, um den Menschen das Recht, ihre Geltung und die Folgen des Rechtsverstoßes anschaulich vor Augen zu führen.
Was wollten denn die Dichter auch mit dem Theater transportieren, erreichen?
Das wissen wir deswegen gut, weil Aristoteles eine Poesie geschrieben hat, in der unter anderem ausführlich auf das griechische Drama eingeht. Wir sind also in der glücklichen Lage, nicht nur selber interpretieren zu können, was die Griechen vielleicht gemeint haben, sondern wir wissen aus diesen Ausführungen, natürlich auch anderen Äußerungen, wie sie dazu standen. Da gab es zwei ganz zentrale Punkte, die einen dritten zur Folge haben sollten. Das Theater sollte durch Phobos, das ist Hervorrufen von Entsetzen, gewisse Befürchtungen, und Eleos, Erwecken von Mitleid und Erbarmen bei der Teilnahme der Zuseher, sollte das Theater Katharsis, wichtig ist die Betonung auf der ersten Silbe, das wird sehr oft falsch ausgesprochen, das heißt Reinigung bewirken. Die Dichter wollten die Zuseherinnen und Zuseher läutern und ihnen helfen, auch mit ihren Problemen besser zurande zu kommen. Dass das gut gelungen ist und dass Entsetzen und Mitleid enorme Wirkungen gezeitigt hat, sieht man aus Berichten, dass beispielsweise sogar wirklich Angst und Furcht entstanden ist bei den Zuseherinnen und es ist sogar zu Frühgeburten gekommen bei den Zuseherinnen. Also diese Wirkung des Theaters war eine sehr starke und man muss aus heutiger Sicht dabei bedenken, dass natürlich keine medialen Ablenkungen, wie wir sie heute kennen, weder Fernsehen noch Radio, Rundfunk oder viele andere Dinge damals bestanden hat. Und das Zusammenfließen, das mediale Zusammenfließen im Theater von Sprechtheater, Gesang, Musik, Tanz und eben schauspielerischer Aufführung eine enorme Wirkung für den antiken Menschen gezeitigt hat.
Das griechische Drama spielte also eine wichtige Rolle in der damaligen griechischen Gesellschaft. Wie standen denn die Philosophen zum Theater? Die Philosophen, die ja eine wichtige Rolle gespielt haben, sehr wichtig für die gesellschaftliche Entwicklung waren, haben sie unterschiedlich reagiert? Wie war diese Beziehung?
Die ersten Reaktionen, die wir kennen, reichen bis Solon zurück. Da gab es natürlich noch keine Tragödie, aber durchaus erste Ansätze der griechischen Literatur. Die Griechen haben ja faktisch alle literarischen Genres bedient, von der Tragödie über die Komödie bis mehr oder weniger zum vorher auch des Epos, die Lyrik und was man sich nur vorstellen kann. Und beispielsweise ganz am Anfang schon bei Solon, der äußert Bedenken, dass mehr oder weniger durch die Literatur zu viel Unwirkliches, Unrealistisches in die Stücke und in die Literatur einfließe. Und diese Kritik bleibt dann gewissermaßen auch später zum Teil noch erhalten. Platon hat sich kritisch über das Theater geäußert, ganz anders als sein Lehrer Sokrates, der ein begeisterter Theatergeher war, und der vor allem den Euripides geliebt hat. Es wird berichtet von Sokrates, dass er sich jedes Stück des Euripides angesehen hat, koste es, was es wolle. Aristoteles war sehr interessiert an der Literatur und man muss auch zur Ehrenrettung sagen, zum Beispiel die Sophisten. Wir wissen, dass die Sophisten sehr interessiert an Sprache und Theater waren. Also die Reaktionen sind überraschend unterschiedlich. Vertreter der klassischen Philosophie gehen mit einem gewissen Ressentiment ans Theater heran. Die Sophistik war sehr dem Theater zugetan.
Wir wissen, dass die Griechen sehr sprachverliebt waren. Theaterliteratur fördert natürlich Sprache und auch Auslegung. Das heißt, das spielt auch eine wichtige Rolle für die praktische juristische Arbeit. Was wir nicht wissen oder was sehr wenige wissen, dass die Grundlagen unseres heutigen Verlagswesens bei den Griechen liegen. Wie hat sich das entwickelt?
Der Hintergrund dieser Entwicklung war folgender. Griechische Tragödien und Komödien, also auch die der Großen, des Aeschylus, des Sophokles, des Euripides und anderer, die wurden nur einmal aufgeführt. Und obwohl etwa das Fassungsvermögen des Dionysos-Theaters sehr groß war, man nimmt an, dass das bei 15 und mehr tausend Zusehern und Zuseherinnen fasste, haben natürlich manche diese Stücke versäumt. Und da hat sich allmählich die Praxis eingebürgert, dass die Texte der Stücke dann kopiert wurden und verkauft wurden. Und das hat sich mehr oder weniger allmählich von einem Mal zum anderen Mal verbessert. Es wurde eine Organisation errichtet und aus dieser Praxis ist das Buch entstanden und das Verlagswesen bereits in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Das ist weitgehend unbekannt und es ist also Wolfgang Schadewald, einem großen Philologen, der auch wirklich sehr viel also für das griechische Theater getan hat, einen ganzen Band darüber geschrieben hat, zu danken, dass er mehr oder weniger auch diese Entwicklungen angemessen geschildert hat.
Abschließend möchte ich noch einmal darauf zurückkommen über die politische Bedeutung von Theater. Du hast gesagt, also bei den Griechen war das Theater sehr politisch, wenn wir an die Perser denken, an die Orestie denken, aber natürlich nicht parteipolitisch. Sozusagen das Theater als Schule der Demokratie. Wenn du dir die Entwicklung des Theaters, das zeitgenössische Theater heute ansiehst, würdest du sagen, das Theater ist heute nach wie vor eine Schule der Demokratie?
Eher nur in Ausnahmefällen. Also dieser unmittelbare politische Bezug ist selten und bei uns wird überhaupt zu wenig zwischen politisch und parteipolitisch unterschieden. Aber wie sehr die Griechen darauf bedacht waren, politische Rahmenbedingungen, die jeder gekannt hat, vom Theater gelöst zu sehen, zeigt eins. Die Orestie, wird selten erwähnt, die Orestie wird von Aeschylus in eine Zeit hineingestellt, die höchst explosiv war. Es drohte in Athen der Bürgerkrieg. Der Hintergrund war der, dass der Freund des Perikles, er wurde Nachfolger eines ermordeten Politikers, der hat Ephialtes geheißen. Dieser Ephialtes wurde 462 von Adelskreisen umgebracht. Der Hintergrund war: der Demos ist immer stärker geworden nach den Perserkriegen, bricht in vielfältiger Beziehung der Fortschritt in Athen aus, Religion wird langsam zurückgedrängt, Wirtschaft und alles wächst. Und der Adel war irgendwie nicht so gut vorbereitet auf diese Dinge. Es sind viele andere Menschen vermögend geworden und sie haben sich politisch nicht mehr rausgesehen und bringen diesen Politiker, der ihre Rechte durchaus zurückgeschnitten hat, die Adelsrechte, die aristokratischen Rechte, den bringen sie um. Und Aeschylus behandelt über den Mythos, also nicht direkt, aber durch den Mythos der Atridensage, der ja auch vom Familienmord, vom politischen Mord getragen ist, in der Orestie und bringt so einen unglaublich interessanten und wichtigen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen politischen Situation in Athen, die zu explodieren drohte. Der Bürgerkrieg war die naheliegendste Folge dieser massiven Auseinandersetzung. Und Aeschylus stellt ganz klar, das ist nach wie vor natürlich von Bedeutung, Mord und Gewalt sind kein Mittel der Politik.
Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Er arbeitet gerade an der Herausgabe des dritten Bandes seines mehrteiligen Werkes Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Die Reihe erscheint im Harrassowitz Verlag. In der nächsten Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über modernes Zivilrecht und griechisches Rechtsdenken.